SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP.
Hallo und herzlich willkommen bei SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP. Heute machen wir die Folge 8. Es ist heute der 13. Mai 2025. Wir sagen ja immer das Datum dazu, weil wir häufig über Themen reden, die sich sehr schnell verändern. Letztes Mal haben wir über KI gesprochen. Heute reden wir über ein Thema, das sich gar nicht so schnell verändert. Also nicht so schnell wie die KI auf jeden Fall. Wir haben heute das Thema Archivierung und ILM und wir haben uns heute zwei Gäste eingeladen von einer befreundeten Firma, den Frank und den Jürgen, die gerade eine Firma gegründet haben, Archive Experts. Die beiden beschäftigen sich ihr Leben lang schon mit Archivierung. So was soll es geben? Ja. Und Jürgen hat die Besonderheit, dass er die Archivierung quasi miterfunden hat, hatte halt früher bei SAP gearbeitet, eine sehr niedrige vierstellige Personalnummer noch bei SAP, also noch von Herrn Hopp selber eingestellt, so wie ich verstanden habe gestern. Und hast ganz viel an der Archivierung miterfunden, ne?
Ja, ich habe damit gearbeitet.
Hast damit gearbeitet?
Als die Grundlagen für die Archivierung quasi gelegt und das erste Archivierungsobjekt als Template mal gebaut.
Was war denn das erste? SDV-Bug?
SDV-Bug für die Auftragsarchivierung und das haben wir dann als Template benutzt und ausgerollt in die gesamte SAP-Welt.
Ah, okay. Das Archivierungsobjekt kenne ich auch ziemlich gut.
Das ist gut, freut mich.
Ja, genau. Wenn man über Archivierung spricht, dann gibt es immer das Problem, dass der Begriff Archivierung für unterschiedliche Themen benutzt wurde. Das ist genauso, wenn man über Transporte spricht zum Beispiel. Ja. Dann sprechen die einen von Transporten vom Entwicklungssystem ins Testsystem und die anderen sprechen von logistischen Transporten. Genauso ein Thema gibt es auch bei der Archivierung. Es gibt die Datenarchivierung und die optische Archivierung. Ne? Wie grenzen wir das ab?
Ich würde das so abgrenzen, optische Archivierung ist einfach, du scannst einen Beleg, um es mal ganz einfach zu sagen, erzeugst ein PDF und damit kannst du dann eigentlich machen, was du willst. Die kannst auch KI zuführen, um ihn ins Jahr zu analysieren. Ein
Beleg, wo ich dann PDF draus mache.
Genau, exakt. Richtig. Und während die Belegarchivierung folgt gewissen Regeln, und gibt es auch immer eine Zeiteinheit, die Residenzzeit, darauf kommen wir bestimmt später nochmal. Ja. Und dadurch grenzt sich das ab. Du bleibst dann mit der Belegarchivierung doch sehr, sehr eng im SAP-System, während du mit PDFs, wenn du sie auslagerst, eigentlich machen kannst, was du möchtest. Ja. Du kannst mit Belegen verheiraten oder eben halt auch nicht.
Das Ziel ist halt auch ein anderes. Ne? Bei der Belegarchivierung will ich die Datenbank kleiner kriegen oder rechtskonform sein, mich an die DSGVO halten. Mit der optischen Archivierung möchte ich halt eingehende oder ausgehende Belege optisch lesen bzw. erzeugen, quasi PDFs erzeugen, um sie abzulegen oder um sie in meinem System zu verarbeiten.
Und letztlich vielleicht auch das Papier loszuwerden, dass du das nicht aufheben musst.
Ne? Richtig, genau. Dann gibt es ja, wenn man sich mit Archivierung beschäftigt, wenn man da so ein bisschen googelt oder help.sap.com liest, dann kommt man zwangsweise aufs ILM, also Information Lifecycle Management. Wie grenzen wir das jetzt ab?
Information Lifecycle Management ist eigentlich getrieben durch die EU-DSGVO Mai 2018 ins Leben gerufen und ist so der Treiber. Ja, ist auch schon ein paar Tage her.
Ja, okay.
Und das ist so der Treiber für das regelkonforme, gesetzeskonforme Compliance und so weiter abzulegen. Mhm. Es ist quasi wie so ein Framework, so ein Layer, was man über die Archivierung gepackt hat, über die klassische Archivierung. Mhm. Wir erklären das immer so gern mit drei Säulen. Es gibt immer noch die klassische Archivierung, die da drunter ist. Ich sage mal, die ganzen Transaktionen wie Sara und so weiter sind da existent. Dann gibt es ein zweites Thema, das Retention Warehouse. Das ist ein System, um Altsysteme, Non-SAP oder SAP stillzulegen und weiterhin dann auf die Daten zuzugreifen, dass ich die alten Systeme abschalten kann. Und der dritte Bereich, und das ist auch stark wieder DSGVO bezogen, Sperren von personenbezogenen Daten im System, dass ich da die Möglichkeit habe, produktiv zu sperren. Ja. Aber da kommen wir nachher noch drauf. Gehen wir auf die Details ein.
Ja, okay. Alles klar. Okay, jetzt haben wir die Abgrenzung zur optischen Archivierung und zum ILM. Wir beschäftigen uns heute mit der Datenarchivierung. Wir werden eine zweite Folge machen, wo wir nochmal wieder aufs ILM eingehen. Die nehmen wir auch heute noch auf. Deswegen nicht wundern, dass wir hier mit den gleichen Klamotten dann wieder sitzen. Wir wollen nur die Folge nicht zu lang machen. Ne? Genau, jetzt nochmal vielleicht grundsätzlich zum Thema, was ist eine Archivierung überhaupt? So, du hast deine Definition als Problematiker, hat alles definiert, hergeleitet.
Also bevor wir auf die Werkzeuge kommen, die sind bei SAP vorgegeben, also schon wirklich auch jahrzehntelang. Archivierung würde ich sagen, also die Belegarchivierung, das ist eigentlich ein regelbasierter Prozess. Man kann so sagen, also unter gewissen Regeln werden Daten von einem Quellsystem in ein Zielsystem gebracht. Mhm. Quellsystem in der Regel ist ein ERP-System. Wie das technisch realisiert ist, spielt keine Rolle für die Archivierung. Mhm. Kann jetzt ganz normales altes R3 sein oder irgendwas in On-Prem mhm. oder auch in der Cloud gehostet. Und man nutzt dann innerhalb von SAP, ohne jetzt auf die Regeln weiter einzugehen, SAP-Standardobjekte.
Mhm. SDV-Bug, wie wir eben schon...
SDV-Bug ja. zum Beispiel ist so ein Ding. Und so ein Standardobjekt beinhaltet eigentlich zwei auch große Bestandteile. Einmal die Beschreibung der Datenstruktur, die da archiviert wird. Und das zweite ist dann Werkzeuge sozusagen. Das ist in der Regel oder fast immer ein Schreib- und ein Löschprogramm. Und in dem Schreibprogramm sind dann diese Regeln hinterlegt. Beispiel, nochmal SDV-Bug. Der Auftrag ist nur archivierungsfähig oder ein Archivierungskandidat, sagen wir mal so, wenn er A, beliefert wurde und auch bezahlt wurde. Und es gibt immer noch ein Zeitelement bei der Geschichte, wobei diese Regeln, was ich gerade gesagt habe, wird dann vom Schreibprogramm abgeprüft. Mhm. Noch mehr, aber das sind so zwei führende Begriffe.
Ja.
Und es wird abgeprüft, lieber Beleg, bist du eigentlich alt genug? Das nennt man Residenzzeit. Mhm. In der mhm. Regel ist das bei normalen Belegen 2 Jahre. Mhm. Also bei den, wir haben mehrere Arten von Belegen, technische und betriebswirtschaftliche Belege, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann haben wir noch selbstgemachte Belege, Belegarten, aber in der Regel ist es eben so, die Residenzzeit kann pro Dokumententyp eingestellt werden, also für verschiedene Auftragsarten, ist in der Regel flächendeckend so etwa mit 2 Jahren anzusehen. Heißt übersetzt, 2 Jahre bleibt der Beleg auf jeden Fall in der Datenbank. Technische Objekte mal ausgeschlossen, weil ein IDOC brauchst du nicht 2 Jahre im System oder solche oder Änderungsbelege gegebenenfalls auch nicht. Wobei die Änderungsbelege werden auch mit den normalen Belegarten mit archiviert. Ja. Damit du die Änderung eines Auftrags eben mit vollziehen kannst und nachvollziehen kannst, werden die nicht separat gemacht, sondern mit noch Funktionsbausteinen, das führt aber jetzt zu weit, mit archiviert, ja.
Okay, was die Belegartenlaufzeit angeht, hatte ich schon ein Projekt, da war die auf 3 Monate eingestellt, weil die solche Massen an Belegen,
genau,
da,
ja.
Das nach 3, also wenn man die länger als 3 Monate im System gelassen hätte, dann wäre denen das System explodiert, das war so groß, so viele Aufträge jeden Tag angelegt worden.
Aber das ist
schon sehr individuell
eigentlich. Der ist sehr individuell, Belegart eigentlich.
Im Prinzip. Ja, das ist ein guter Punkt, Hans. Da ist immer auch wichtig, dass man mit dem Business zusammenarbeitet und das ganz, ganz eng abstimmt. Weil, wo wir gerade bei Abgrenzung waren, wir haben ja immer den Punkt, Archivierung, was versteht so das Business auch manchmal darunter? Und da ist so der Irrglaube, wenn ich was archiviere aus der Datenbank, dann ist es für immer weg, also gelöscht. Und wir löschen nicht, sondern archivieren heißt aus der Datenbank nehmen, in ein Archivsystem schieben. Der Zugriff ist weiterhin gewährleistet. Ich kann auf die Daten zugreifen und dann kann ich nach einer gewissen Frist, die wir uns intern im Unternehmen setzen, kann ich dann löschen.
Mhm. Wobei jetzt Archivsystem könnte im einfachsten Fall auch eine Datei sein. Ne?
Ja.
Also ich kann auch ins Dateisystem archivieren. Das war bei dem Kunden, wo ich das mal gemacht habe, auch so ganz normal der Fall. Ja. Die haben das auf irgendeinen Server ausgelagert und da kann ich halt aus dem SAP heraus die Daten wieder anzeigen.
Ja. Das war's im Archiv. Wir haben ja schon ein Leben lang archiviert. Also mein Starter war noch mit Worms. Also es gibt die verschiedensten Möglichkeiten.
Ja.
Aber heute, ich kann auch ein Dateisystem archivieren und kein Problem.
Ja.
Nur wir sprechen immer, wenn wir von einem Archivsystem sprechen, beinhaltet das alles. Ne? Ich kann in die Cloud, ich kann auf Bändern archivieren, ich kann auf Plattenplatz archivieren.
Das ist für uns so. Richtig, das ist klar. Es gibt dann Unterschiede allerdings über die Kommunikationsschnittstellen, die man nutzt.
Mhm.
Die alte Welt ist ArchiveLink, aber die neue Welt ist dann WebDAV und das brauchen wir dann für ILM, oder kommen wir dann später noch dazu. Da
kommen wir auch in der zweiten Folge.
Ja, ganz genau.
Dann hast du eben gesagt, es gibt so Tools für jedes Archivierungsobjekt, mindestens Schreib- und Löschprogramm, hast du gesagt. Manchmal gibt es ein paar mehr. Jetzt beim SDV-Bug gibt es ja noch irgendwie ein Prüfprogramm.
Ja, es gibt mehr. Ja, es gibt, du kannst ein Vorlaufprogramm noch einstellen oder entwickeln, wenn du möchtest. Dann gibt's auf jeden Fall, brauchst du immer ein Schreib- und Löschprogramm. Und es gibt aber auch Nachlaufprogramme. Und es gibt auch spezielle Programme, kann man sich vorstellen, für besondere Checks. Und man kann in dieser gesamten Welt auch Enhancement Points oder früher User Exits nutzen, nach dem Motto, archivieren wir bitte alles, aber niemals die Aufträge
von diesem Kunden
XYZ.
Ja.
Das machst du nicht. Und das kann man ausschließen damit. Ja. Enhancement Points oder User Exits. Das ist auch möglich. Und die Transaktion, die man dafür nutzt, ist AOBJ. Da sind die Objekte quasi gelistet. SAP hat standardmäßig so zwischen 1700 und 1800 Objekten. Die man also auch dann sehr gut benutzen kann, die customizing-fähig sind. Und ja, das ist eigentlich die Grundlage der Geschichte. Während, wenn es dann zur Ausführung kommt, gibt es die Transaktion SARA.
Mhm.
Und das ist eigentlich so die administrative Transaktion, wo man die gesamte Archivierung dann im Blick hat und auch die Administration der Archivierung quasi einen Blick hat. Und dann die Schreibprogramme sozusagen zum Leben erweckt über Varianten, kommen wir auch dazu, das ist dann eine spezielle Kunst. Also Beispiel, du hast 1 Milliarde Belege, kannst du nicht mit einer Variante um die Ecke kommen und sagen, archivieren wir Beleg 1 bis zu 1 Milliarde? Das wird am Wochenende wahrscheinlich nicht funktionieren. Also da muss man dann intelligent stückeln sozusagen, ganz genau. Das ist so ein bisschen die Kunst bei der Geschichte.
Und deshalb ist ja auch gut, dass man so die ganzen Werkzeuge hat, auch mit dem Vorlaufprogramm und so weiter. Weil was immer zum Tragen kommt, ist auch die ganze Datenqualität. Ne? Dann, ich muss ja mal gucken, wenn ich archiviere, wie sind meine Belege, wie sind die Abhängigkeiten. Ja. Und weil ich ja rückwärts archiviere vom Belegfluss her und so weiter, ich muss ja überall den Check drin haben, darf ich einen Beleg archivieren oder nicht? Mhm. Und die Vorlaufprogramme geben das dann auch raus. Ich bekomme danach eine Liste. Du hast gerade bei 1000 Belegen als Beispiel, da sehe ich dann 800 kann ich archivieren, kein Problem. Mhm. Bei den anderen 200 muss ich vielleicht nochmal reingucken und prüfen, wo fehlt der Check, was muss ich noch abschließen, damit der Belegfluss komplett ist und damit ich es auch archivieren kann.
Ja, also als ich das erste Mal so ein Archivierungsprojekt gemacht habe, habe ich gedacht, irgendwie so mit der Archivierung kommen ganz schön viel Fehler zutage, die man vorher im Customizing gemacht hat, wo man gar nicht so drüber nachgedacht hat. Ja. Also bei uns war damals, glaube ich, irgendwie eine Erledigungsregel nicht richtig eingestellt, was dann dazu geführt hat, dass dann der Gesamtbearbeitungsstatus einer Belegposition einfach nie auf erledigt gegangen ist. Das hat sich im logistischen Prozess gar nicht irgendwie schlimm ausgewirkt. Aber bei der Archivierung am Ende
war es ein Blocker.
War dann, du lässt das Prüfprogramm laufen und stellst erstmal fest, okay, 0% der Daten im System sind archivierbar. Verdammte Tat, ne? Und dann guckt man sich das an, okay, jetzt habe ich auch verstanden, warum man eine Erledigungsregel braucht, man die einrichtet. Okay, und dann, ja, typisches Verfahren ist dann, glaube ich, mit dem Business zu klären, dass sowas kann ich natürlich nachträglich nicht wieder so richtig heile machen, sondern es sind meist dann auch harte Updates oder so, glaube ich.
Genau,
so.
Ja. Wenn im Notfall machst du harte Updates, damit du dann den Status irgendwie auf doch complete setzt oder sonst irgendwas machst, ja.
Genau, um die Daten daraus
zu bekommen. Aber es zeigt, es ist eigentlich, die Archivierung bietet auch einen Quality Check, ein Qualitätsmanager. Das hängt mit denen, was ich gesagt habe, regelbasiert. Das sind die Checks innerhalb des Schreibprogramms. Ja, genau. Weil die da gnadenlos durchgehen und alles checken, was falsch ist oder nicht. Ja. Das ist halt der Deal der Geschichte. Und noch zu den Varianten mal zurückzukommen. Varianten klingt total technisch. Ist auch technisch. Aber, so witzig sich das anhört, Varianten sind auch ein Handshake zwischen Technik, sagen wir mal uns als Archivierern oder der IT-Truppe, plus dem Business, weil du sagst, pass mal auf, ihr habt 12 Kostenstellen. Wo drückt denn der Schuh am meisten? Oh, fang mit Kostenstelle 10 an. Nur als Beispiel. Ja. Und das ist wirklich, Archivierung ist ein Cross-Application-Thema. Ja. Es ist nur zu stemmen in Zusammenarbeit mit IT und Business. Ja, klar. Und das ist es. Und Archivierungstruppen wie wir sind eigentlich der Handshake zwischen den beiden und realisieren dann die Archivierung regelkonform und so weiter und so fort. Mit ILM kommen wir noch dazu.
Ja, klar.
So ist das eigentlich zu sehen, der ganze Prozess. Ja.
Ja. Gut, wir haben über die Tools gesprochen, also Transaktion Sara, die Archivierungsobjekte, die Programme, die an den Archivierungsobjekten hängen. Letztlich ist es ja dann ein Ablauf, der, wie ich finde, sehr schön ausgedacht ist. Ne? Also das, ich lasse mein Prüfprogramm laufen, sehe erstmal, was kann ich archivieren und gucke, ob das mit meiner Erwartungshaltung passt oder ob 90% der Belege oder 100% der Belege in meinem Fall sowieso gar nicht archivierbar sind. Und dann starte ich ja eigentlich das Schreiben der Archivdatei, ohne dass ich jetzt irgendwas aus der Datenbank lösche. Genau. Und dann kommt im nächsten Schritt das Programm, das die Archivdatei liest und dann die Daten löscht. Das fand ich, als ich das erste Mal so verstanden habe und gelesen habe, ist ganz schön pfiffig. Also ich bin mir wirklich sicher, dass ich nur das aus der Datenbank lösche, was ich vorher in die Datei geschrieben habe. Ne?
So quasi so ein Quality-Promo-Read aufs Archiv. Ja. Wenn du da unten gut angekommen bist, okay, dann gehen wir eigentlich wieder zurück in die Datenbank und löschen.
Ja.
Und kleiner Vorgriff, in dem Moment wissen wir, wo sind die Daten archiviert und können uns diese Metadaten quasi merken und kommen dann zu der Indizierung dieser Sachen, Stichwort Infrastruktur, und schreiben die in der Infrastruktur weg.
Die Objekt-IDs sind das.
Das ist genau, das ist Archive Key und Offset. Dann weißt du, also das File ist 4711 und den Datensatz, den du suchst, der beginnt bei Offset 13.727, völlig egal. Und das schreibst du quasi in eine Metastruktur zurück, in eine Infrastruktur, weißt, okay, wenn du wieder auf den Beleg zugreifst, dann musst du in dieses File gehen und Offset ist da. Das heißt, sequenzielles Lesen ist damit obsolet. Du hast also eine indizierte Unterstützung zum Lesen auf archivierte Daten, was dann natürlich auch erheblich viel schneller geht.
Ja.
Das ist noch, war sogar mal eine Prüfungsfrage. Wann werden Infrastrukturen upgedatet? Genau in dem Moment, wenn du quasi wieder zurückgehst und löscht, weil du dann alles im Griff hast. Du hast das Filesystem, genau, und du weißt die semantische Struktur, um in der Datenbank zu löschen.
Okay.
Ja. Und es ist ja auch pfiffig gebaut, weil ich nicht nur aus der Tabelle, wo ich gerne archivieren möchte, die Daten raushole, sondern Changepointer und so weiter werden ja auch mitgelöscht und so weiter. Und das ist ja auch ein großer Ballast immer im System, wenn wir uns die Changepointer-Tabellen angucken, dass solche Sachen pfiffig mitgelöscht.
Genau.
Ja.
Ist richtig. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich den Prozessablauf vom Prüfen auf die Archivierbarkeit bis zum Löschen in der Datenbank haben wir eigentlich besprochen. Was ist mit Wiederanzeige? Da gibt es ja unterschiedliche Lösungen in den verschiedenen LOBs oder Modulen.
Also fangen wir ganz elementar simpel an. Von diesen 1800 SAP-Standardobjekten bieten Anzeige bestimmt 1500. Mal mehr, mal weniger.
Es gibt auch welche, die man gar nicht mehr anzeigen kann.
Ja, und das ist das Problem. Also es gibt 200-300 SAP-Standard-Archivierungsobjekte, etwa ganz grob, die das nicht bieten. Die bieten standardmäßig keine Anzeigefunktionalität. Das ist natürlich nicht so gut.
Das sind aber exotische Objekte.
Genau.
Das gestern nicht. Abend zum Beispiel nicht drüber gesprochen.
Nein, das sind wir hier. Also der Auftrag kann es, Lieferung auch. Ja,
also diese Standardobjekte, in der wir uns bewegen, FI, CO, MM, Essen, die Code, genau. Da ist das gegeben.
Das ist gegeben. Aber es gibt halt ein paar, wo das nicht geht.
Okay. Aber das sind Exoten.
Das sind eher Exoten, aber natürlich, da gibt es auch Möglichkeiten, die zur Anzeige zu bringen. Das ist möglich.
Ja.
Da gibt es dann entsprechende Tools. Document Relationship Browser ist mal die Stichwort in diese Richtung. Für Business komplett ungeeignet. Muss man gleich dazu sagen, man kriegt dann eine baumartige Darstellung. Nicht schön. Also das ist wirklich, und das, man kann da selber was programmieren und machen, aber es sind wirklich Exoten, also man muss es nicht unbedingt tun.
Ja, ich hatte dann so aus meiner Erfahrung am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe, da war das im FI sehr schön gelöst, also FB03, FI-Beleg anzeigen, da konnte ich halt in meinen Grundeinstellungen sagen, okay, wenn der Beleg nicht gefunden wird, dass er nochmal im Archiv sucht. Und dann zeigt er mir in der normalen Transaktion quasi die Daten aus dem Archiv an. Fand ich super. Im SD war es am Anfang noch nicht so, also bei Aufträgen oder Fakturen. Jetzt habe ich aber gestern Abend gelernt, inzwischen geht das auch.
Und das halt, wenn man sich mit diesen Objekten dann beschäftigt, ist dann wichtig, dass man auch in der Testphase dann genau checkt, wie kann ich auf die Daten zugreifen, geht das über die Standardtransaktion, so wie du sagtest, FB03 oder WAC03 für Aktionen. Da steht dann unten dann immer schön aus dem Archiv gelesen. Dann weiß ich auch, dass ich wirklich den Zugriff drauf habe und bin in der gleichen Transaktion, ob ich aus der Datenbank lese oder aus dem Archiv.
Ja, okay. Was geht denn nicht mehr, wenn ich archiviert habe?
Änderung ist, das war's. Das ist auch, wir werden auch zu den gesetzlichen Vorgaben, da muss man die Zertifizierung dieser Geschichten und ILM von SAP, das ist zertifiziert, zertifizierte Methode und Tool dann auch, was man benutzt.
Zertifiziert aus Sicht des Wirtschaftsprüfers.
Aus Sicht des Wirtschaftsprüfers, also klassische Archivierung im Core, Next Layer, der dazu kam, wir kommen dann noch zu einer zweiten Zeiteinheit, aber jetzt gerade im Moment nicht. Führt dazu, dass auf jeden Fall sichergestellt werden muss, dass du diese Daten, die archivierten Daten, nicht mehr ändern kannst. Das kann kein Mensch mehr. Das muss sichergestellt sein, ist auch sichergestellt, ist zertifiziert. Und damit kann man dann letztlich den DSGVO oder GDPR-Regeln Genüge tun, wenn man die ILM-Tools innerhalb von SAP benutzt. Genau. Archivierungs-ILM-Tools und Einstellungen und Customizing.
Okay. Also Änderungen kann ich nicht mehr machen, habe ich verstanden. Reports, wenn ich irgendwelche Queries habe oder so, die auf der Datenbank laufen oder irgendwie selbstgeschriebene ABAPs, die auf der Datenbank laufen, geht das natürlich dann auch nicht mehr. Oder ich müsste sie so bauen, dass sie halt auch die Archivdaten lesen, was
ganz
eine Möglichkeit wäre. Was das im CO gab, es so einiges an Berichten, wo man dann sagen kann, Datenquelle kann auch ein Archiv sein.
Oder du kannst es auch mischen. Du kannst die Datenbank plus den archivierten Daten kannst du mischen, wenn du musst, aus irgendwelchen Gründen. Ja, das ist möglich.
Aber am Ende ist es dann, wenn ich jetzt so ein Projekt starte, immer erstmal so eine Einzelbetrachtung, dass ich mir überlege, okay, was meine Daten, wie nutze ich die, welche Reports benutze ich und können die halt auf die Datenquelle Archiv überhaupt zugreifen. Ne? Also das heißt, wenn ich so ein Projekt starte, muss ich mir das schon vorher überlegen, ob ich nachher noch ja, mit den Daten so arbeiten kann, wie ich das eigentlich machen möchte.
Genau. Oder
so auswerten kann.
Also wenn ich so ein Projekt starte, die Archivierungsstrategie, die ganze Analyse meiner Landschaft von den Tabellen und so weiter, das ist somit das Wichtigste, das A und O am Anfang. Ja. Dass ich eine vernünftige Strategie habe, Langzeit entwickelt.
Ja, genau.
Und
aber Hans, super Stichwort. Genau wie Frank auch sagt, es kann sein, dass wir die Archivierung starten und die gesamten Analysen machen und dann kommt raus, aber der wichtigste Report für den Fachbereich ist ein selbstgemachter, der schon immer genutzt wurde, der SAP erweitert, weil SAP das nicht konnte. Und dieser Report kann auf alles Mögliche zugreifen, aber nicht auf archivierte Daten. Sowas muss man dann, einen gewissen Enrichment, ja klar, das musst du dann erweitern, was aber möglich ist. Es gibt dann natürlich einen Standard, als ASP-Rita ist dieses Ding 15 Millionen Mal in der Welt da draußen benutzt. Und solche Reports kann man dann auch Archivierungsdaten lesefähig machen. Was ein Wort, aber es ist so, die können dann einfach mit ziemlich einfachen Mitteln dann auch auf die Archive zugreifen und lesen. Und dann hast du den Report erweitert auch für Zugriff auf solche. Ja. Das geht.
Ja. Das ist natürlich ein bisschen langsamer, der Zugriff dann.
Der wird langsamer sein, aber wenn er mit Infrastrukturen unterstützt ist,
dann geht das,
dann geht das natürlich. Und wir kommen noch zu Kosten. Ich glaube, die Langsamkeit kann man dann gut in Kauf nehmen, wenn man extrem viel Geld spielen kann.
Wir haben jetzt eigentlich immer auf Belegarchivierung, also unsere Beispiele waren jetzt LDV-Bug oder ein FI-Beleg oder sowas. Natürlich kann ich auch Stammdaten archivieren. Das ist was eher seltener gemacht wird, habe ich
von Arm verstanden. Genau. Ja. Das ist so, Stammdatenarchivierung ist meistens immer so der letzte Schritt, wenn ich wirklich die Daten aus dem System haben will. Aber es gibt natürlich immer eine Besonderheit. Jedes Unternehmen kennt das. Ich habe Duplikate angelegt oder ich habe mit LSMW oder per Migration oder wie auch immer mit meinen Tools fehlerhafte Stammdaten angelegt im System oder bin im falschen Nummernkreis gelandet und so weiter. Dann kann Archivierung auch so ein Werkzeug sein, um Archiv anzulegen und dann zu löschen danach. Ne? Oder ich mache direkt Housekeeping. Ich kann ja auch direkt archivieren und direkt löschen, das Fall, dass ich gar nicht aufbewahre, dass es direkt gelöscht wird und habe ich die Daten auch aus dem System. Ja. Das sind meistens so Ad-Hoc-Einsätze, wenn wir irgendwo hinkommen und dann.
Also habe ich auch schon in diversen Projekten gemacht, dass wir versehentlich was angelegt haben. Ja, oder eben im falschen Mandanten, im falschen Nummernkreis waren oder sonst
was. Stichwort Cleansing Clearing, kann man eigentlich sagen, bei der Geschichte. Richtig. Kommt nicht so oft vor, Belegarchivierung ist ganz klar führenden Lead, sind Lead, ganz klar. Besonders da auch die technischen Objekte, weil Änderungsbelege und IDOCs und BALDAT-Daten, die wachsen halt enorm in jedem normalen System und sollten dann auch in den Fokus rücken.
Aber wir haben jetzt auch immer die ganze Zeit gesprochen von unseren Standardobjekten, von Stammdaten und so weiter. Aber was wir in vielen Projekten ja auch immer vorfinden bei Kunden, sind einfach kundeneigene Tabellen, die auch gemacht werden, ne? Appendings, kundeneigene Tabellen, die angelegt werden. Wir waren letztens beim Kunden, da war der Backdrucker sehr langsam im Lager. Der druckte kaum noch Backwurst, der war total langsam. Als wir dann reingeguckt haben, haben wir festgestellt, war eine kundeneigene Tabelle, die ist einfach übergelaufen, ne? Die war voll. Und dann haben wir da dann kundeneigenes Archivierungsobjekt geschrieben, geht dann auch mit den SAP-Standard-Bordmitteln, das ist die Toolbox, die kann man dann nutzen und legt dann ein kundeneigenes Objekt an und kann dann auch archivieren, aufräumen und siehe da, der Barcode-Drucker war dann wieder schnell, ne, weil man die Tabelle geleert hat.
Ja, cool. Gut, das ist jetzt eine Möglichkeit, ein eigenes Archivierungsobjekt, aber ich könnte ja auch, je nachdem, wenn die Daten logisch zu irgendwelchen Objekten gehören, könnte ich das auch in das Standardobjekt erweitern. Ne?
Ja, also das geht
natürlich auch. Wenn es jetzt irgendwie zum Auftrag gehört oder zur Auftragsposition, dann hänge ich es halt in den Auftrag mit
rein. Genau, typischer Fall, die Auftragsbearbeitung reicht dir nicht und du hast als Kunde noch zwei Tabellen dazu erfunden, egal, zu einer komplexeren Steuerung oder sowas, dann würdest du SDV-Bug vielleicht zu ZV-Bug umbenennen oder ZDV-Bug. SDV-Bug kopieren und entsprechend erweitern über die Tabellen und weitere Prüfungen einbauen und vielleicht auch noch Tabellen bekannt machen oder was du gerne möchtest. Ja, das ist natürlich möglich. Hinterlegst du ein neues Customizing für die Angelegenheit, hast vielleicht noch neue Dokumentenarten, die es nur in diesem Umfeld gibt. Erhältst den Standard SDV-Bug, an dem machst du nichts. Also da eine Modifikation zu machen, kann ich nur von abraten, sollte man nicht tun. Dann sollte man es lieber kopieren in ZDV-Bug. Und da tun, was man möchte. Da ist man auf der sicheren Seite. Dann hat man immer Fallback auf das alte SDV-Bug, was im System ist, ja. Und kann das jederzeit wieder kopieren, wenn man möchte, oder reaktivieren. Also das ist die sinnvollere Strategie dabei.
Wie ist denn das, wenn ich jetzt Tabellen erweitert habe, also Append-Strukturen oder so?
Das wird automatisch
gemacht. Das ist schon automatisch
mit. Weil die DDIC-Struktur, die Metastruktur wird ausgelesen und die ist dann automatisch on board. Weil du hast ja dann wieder eine neue aktive Tabelle mit den neuen aktiven Feldern und damit hast du eine neu generierte DDX-Struktur und die wird einfach gegriffen.
Und bei der Wiederanzeige von den Daten werden die auch mit angezeigt dann automatisch?
Wenn die Felder auf dem Dünnpo sind, ja. Oder da musst du natürlich Sorge für tragen. Ja, ja. Da du, wenn du die Felder findest und die zeigst du nirgends an, also ja, dann sitzt du auf der Datenbank, aber nicht sichtbar. Genau, ja, genau. Das muss man schon selber machen.
Okay. Ja, spannend. Alles klar. Wenn ich jetzt so ein Archivierungsprojekt starte, womit würde ich anfangen? Also ich.
Vom Grund, wenn du startest?
Ja.
Analyse. Analyse machen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Der Kunde ruft dich an und sagt, wir würden gerne. Entweder hat die Pain Points und empfängt dich schon und sagt, folgende Liste. Mhm. Oder er weiß nicht so richtig, er weiß nur, die Transaktionen sind langsam geworden. Dann würden wir natürlich eine Analyse machen. Auch geht mit Bordmitteln, TANA DB15 und die größten Tabellen vielleicht mal rausfinden oder was los ist, auch Indizes anschauen. Mhm. Und über die Tabellen kann man grundsätzlich Archivierungsobjekte identifizieren oder halt auch nicht. Mhm. Da wüsste man auch, oh, wenn was Z heißt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich kein Archivierungsobjekt gibt, ja. Und dann aber, das wäre so Schritt 1 bei der ganzen Geschichte. Und dann würden wir gliedern, denke ich mal.
Genau, wir würden gliedern, wir würden auch so den Netzplan machen, damit man die Abhängigkeiten und die Reihenfolge festlegen, welche Objekte zuerst in Belegkette, Datenqualität prüfen in der Belegkette und dann mit den ersten Objekten starten.
Mhm. Und die Regel bei der Reihenfolge ist eigentlich, wir bauen das umgekehrt ab, wie es aufgebaut wurde.
Genau. Also, ja,
das, was zuletzt angelegt wurde, ist das, was als erstes wieder raus muss. Ne?
Genau, also es gibt in der neuen Welt eine berühmte Tabelle mittlerweile, kann man sagen, AT-Docker, sehr kompliziert, im FI-Umfeld beheimatet. Und da muss man natürlich wirklich dann genau die Reihenfolge der Objekte und die Schritte einhalten, damit man AT-Docker dann am Schluss sauber archiviert.
Ja.
Das haben wir natürlich auch alle schon gemacht und erledigt, aber das ist dann nicht mehr ganz so trivial. Aber richtig, Stichwort, in der logistischen Kette gibt es das berühmte Feld GBSDK, wenn das auf C sitzt, bist du safe, dann ist der Beleg complete und dann sieht's ganz gut aus, aber klar, man fängt ja mit Faturen an oder Lieferungen und dann geht man erst zu den Aufträgen rüber. Mhm. Es gibt auch im SAP-Help öfter mal Reihenfolge, Vorschläge, was man am sinnvollsten macht oder welche Reihenfolge einzuhalten ist. Bei AC-Docker ist das heutzutage zwingend, das musst du so machen, sonst wirst du keinen Erfolg haben.
Und wir unterteilen ja auch immer gerne zwischen Business-Objekten und technischen Objekten. Ne? Okay. Also wenn wir Quick-Wins haben wollen, gehen wir erstmal an die technischen Objekte, weil da auch weniger Abstimmung
ist. IDOCs.
IDOCs, Change-Pointer, Logs, Drucklisten und so weiter.
Genau,
Das macht absolut Sinn. Und dann kann ich dann parallel mich um die anderen Archivierungsobjekte kümmern mit dem Business und dann genau klären, ne? Wie lange soll die in der Datenbank vorgehalten werden. Das gehört alles so total zur Strategie, auch zu gucken, wo steht der Kunde? Ne? Ist er noch im alten ERP-Umfeld unterwegs? Will der eine Transformation jetzt machen? Gehen wir Richtung S4? Gehen wir in die Cloud? Ne? Also dann ist ja immer sinnvoll, so viel wie möglich zu archivieren im alten System, dass ich so wenig wie möglich mitnehme dann in die Cloud. Ne?
Also genau, im Idealfall nur noch die offenen Sachen mitnehmen, den Rest abschließen und fertig. Und ich komme noch mal zu einem Punkt jetzt. Wir sprechen zwischen Handshake, IT-Truppe, Business-Truppe, wir dazwischen. Wichtig, sehr wichtig für uns ist Dokumentation. Das heißt, pro Archivierungsobjekt wird eigentlich ein technisches Papier erstellt. Wir nennen das im Englischen Acceptance Paper, im Deutschen Akzeptanzpapier, was in Abstimmung mit IT und Business und natürlich auch dem Management, je nachdem, wer da mitspielt oder wer den Hut auf hat, geschrieben wird von uns und das letztlich abgenommen wird. Es wird damit akzeptiert, dass das Objekt genau so eingestellt und realisiert wird im System. Enhancement Points, Customizing, Reihenfolge, Varianten, Scheduling, Job-Scheduling, jeden Freitag oder jede Woche oder jeden Tag. Da steht alles drin, wird unterschrieben, deshalb Akzeptanzpapier und so wird es dann realisiert. Hat den riesen Vorteil, das kann man ablegen, das kann man versionieren und da weiß man, wenn wir das Projekt beendet haben, okay, die Objekte sind so und so eingestellt, kann jederzeit jeder nachlesen und es auch ändern und dann macht er halt Version 1.5, 2, 3 und so weiter.
Ja.
Damit hat man eine schöne Dokumentation bei der ganzen Angelegenheit, hat sich bestens bewährt bei allen Kunden.
Ja, und jetzt hast du einen Punkt angesprochen, viele denken ja, ich mache so ein Archivierungsobjekt, dann kommen zwei, wie ihr beiden zum Beispiel, die machen das und dann habe ich erstmal wieder für ein Jahr Ruhe und dann kommt ihr nochmal und dann machen wir das nochmal. Das ist ja eigentlich nicht die Vorgehensweise. Ne? Also ihr richtet dann Varianten ein und Jobs ein und dann passiert das eigentlich
automatisch.
Periodisch. Also
genau. Ja. Dynamische Varianten und Jobs, ja.
Genau.
Die Jobtruppe, sage ich mal, im Operations, im Rechenzentrum, die haben die Jobs unter Kontrolle. Genau. Und die Varianten sind dynamisch eingestellt. Das heißt, die Zeitscheibe wird fortgeschrieben. Ja. Und damit, wenn wir gehen, ist der Prozess eigentlich dynamisiert. Das war's. Genau. In der Regel ist das dann so. Außer vielleicht du willst das nicht und sagst, den Abrechnungslauf haben wir einmal im Jahr. Mhm. Die müssen sich das natürlich auch aufschreiben. Und dann wird er einmal pro Jahr gestartet. Vielleicht sogar manuell. Mhm. In der Regel, aber genau, Hans, wie du sagst, wird es dynamisiert. Ja, genau.
Wenn ich dann so eine Jobkette live gesetzt habe, dann muss ich natürlich bei zukünftigen Änderungen im System das immer im Hinterkopf behalten.
Das ist wohl wahr.
Dass dann so Archivierungsprogramme laufen. Das also wenn so. Ich mir dann, was weiß ich, nochmal wieder eine weitere Z-Tabelle zu irgendeiner Antragsposition oder sowas dazu ausdenke, weil ich sie im Business brauche, dann muss ich dran denken, dass ich dann auch gleich immer die Archivierungsprogramme mit anpasse. Ne?
Ja.
Ja, also wenn man so grundsätzliche Handbücher schreibt über, wie gehen wir vor bei Weiterentwicklung des SAP-Systems, sollte drin sein, Achtung, mindestens irgendein Punkt, denkt an die Archivierung, gibt es Jobketten, gibt es Varianten, habt ihr was Neues gemacht, habt ihr neue Prüfungen, bitte updaten und sprecht mit dem Business, sprecht mit dem Rechenzentrum und sprecht vielleicht mit irgendeinem, wir bieten auch Hilfe zur Selbsthilfe an, also ist nicht so, dass wir uns da für alle Zeit irgendwie auf den Stuhl setzen wollen.
Ja.
Und sprecht mit den vielleicht mit den Key-Usern, die euch dann helfen werden, die Archivierung wieder entsprechend abzudaten.
Ja.
Genau. Das ist unbedingt wichtig bei der Angelegenheit.
Ja, gut. Also in vielen Unternehmen gibt es ja irgendwie so Entwicklungsrichtlinien, da könnte man sowas ja vielleicht nochmal verewigen.
Das ganz genau.
Denkt dran, dass im Hintergrund gibt's Archivierungsprozesse und wenn ihr irgendwas Neues baut, denkt an die Archivierungsprozesse. Bei einem Kunden, wo ich gewesen bin, lange Jahre gewesen bin, war es so, dass da kein Projekt produktiv gegangen ist, ohne dass man ein Archivierungskonzept geschrieben hat. Also mit jedem Modul, das man da, also damals noch Module, heute LOBs, das man da live gesetzt hat, musste man auch ein Archivierungskonzept für das, was man im System da quasi neu fabriziert, gleich mit abgeben. Fand ich eigentlich einen ganz guten Ansatz.
Das ist ein bisschen, die Denkweise muss sich da ein bisschen ändern. Nicht viel, aber ein bisschen. Man muss einfach dran denken, dass man das nicht ignoriert so lange, bis man irgendwas vor die Wand fährt oder das System nur noch dampft oder so, Scherzchen. Das ist wirklich nicht zielführend.
Ja, jetzt haben wir gerade schon über so einen Fehler gesprochen, also den man machen kann. Man vergisst bei der Erweiterung, bei neuen Änderungen, dass da schon eine Archivprozesskette irgendwo noch dran hängt. Welche Fehler kann ich denn sonst noch machen?
Der Jürgen hat es gerade schon angesprochen, AC Docker ist ja, wenn wir im Finanzumfeld sind und so weiter, ne? Wenn wir an Bilanzen denken, Jahresabschlüsse sind und so weiter, dass ich, bevor ich archiviere, einen Datextrakt ziehe, dass ich den zur Verfügung habe für die Wirtschaftsprüfer, fürs Finanzamt und so weiter und dass ich danach erst archiviere. Das muss genauso in der Reihenfolge mit drinstehen.
Ja.
Das ist so ein klassischer Fehler, der so in der Vergangenheit immer hochkam, dass man vergisst, Dat zu ziehen.
Das stimmt. Das, also man kann mich nachts wecken, wenn man dann erzählt, ich will archivieren, dann ist das Erste, was ich sage, denkt an die Datextrakte, weil ich mal bei so einem eindrucksvollen Vortrag war, ich glaube, das war bei der DSAG oder so, von einem großen Energieversorger, die irgendwie jahrelang archiviert haben, aber vorher keine Datextrakte gezogen haben. Und die haben dann wirklich temporär immer einzelne Zeitscheiben wieder zurück in die Datenbank geladen, Datextrakte erzeugt und dann wieder wegarchiviert. Das ist eine Arbeit, die will keiner.
Hans, Walker, Mensch. Es gibt noch was Blödes, was mir gerade einfällt im Zusammenhang, was für was sehr Spezielles genutzt wurde. Das heißt, löschen vor Ablage.
Ja.
Allein der Satz zeigt schon, das sollte man nicht tun. Ja. Das sollte man höchstens dann
falsch an.
Genau.
Ja.
Wenn man grundsätzlich Sachen mit Z angelegt hat und aber Z wollte man nicht, man wollte Y, dann kannst du auch direkt einen kleinen Report schreiben, der das Z-Zeug rauslöscht. Ja. Dazu braucht man nicht unbedingt die Archivierung dann bemühen. Das sollte man, also Lösche nach Ablage macht absolut mehr Sinn. Ja.
Jetzt haben wir Dart-Extrakte erwähnt, wir haben es nicht erklärt, das kennt vielleicht nicht jeder. Dart ist das Data Retention Tool, was eigentlich so ähnlich so ein bisschen ist wie die Archivierung. Also da gibt es ja auch Objekte, die dann Belege quasi zusammenfassen, also wo dann drin steht, was gehört alles zu diesem Beleg und die schreiben halt dann Dateien, die dann der Steuerprüfer lesen kann. Ne?
Ja.
Also die sind in so einem besonderen Format. Ich wusste auch mal den Namen.
Gibt es auch verschiedene Formate für verschiedene Steuerprüfer mittlerweile, glaube ich. Die haben sich teilweise eigene Tools gebaut.
Ja.
Aber du brauchst diesen Grundsatz-Dart-Extrakt.
Ja.
Wenn du die Daten natürlich vorher entziehst, dann kannst du Tools bauen, wie du Lust hast.
Genau.
Du wirst kein Dart mehr erzeugen können, egal mit welchem Tool. Das ist das Problem.
Ich glaube, WinIdea hieß das.
Das kann sein.
Wie die Software, die Steuerprüfer benutzen, und damit können die halt dann die Dart-Extrakte da einlesen.
Ja, ja, sowas.
Und können dann Checks auf diesen Daten machen. Also ist da ein Bewirtungsbeleg, der auf einen Samstag fällt oder so. Also hochwertige Geschichten, die keiner gerne aufdecken möchte. Ja. Solche Sachen. Also Dart-Extrakte ist auf jeden Fall ein Thema,
unbedingt,
was man falsch machen kann. Ne?
Und wie man merkt, man braucht eine Archivierungsstrategie.
Ja.
Ne? Also ohne, ich muss eine Strategie haben. Das sage ich, wäre mit einer der größten Fehler, wenn ich das nicht habe und dann plane und aufbaue und dokumentiere. Ne?
Genau, also Strategie in dem Zusammenhang heißt Auswahl der Objekte und Achtung, Reihenfolge einhalten.
Genau.
Und das ist so die Strategie
eigentlich. Einbeziehen des Business.
Einbeziehen des Business, ja.
Die IT alleine, um die Datenbank freizukriegen, sondern das Business mit einbeziehen, weil man doch ja nicht unbedingt alles weiß.
Ja, wie gesagt, nochmal Cross-Application. Wenn die Painpoints bekannt sind, gut, das sprengt dann die Archivierungsstrategie, weil dann musst du sofort helfen, direkt helfen. Aber dann ist jeder Truppe, IT und Business und Management, schon klar, das muss jetzt erstmal erledigt werden. Und danach sprechen wir dann in Ruhe über eine Archivierungsstrategie.
Ja,
das ist völlig klar, ja.
Vielleicht nochmal einen Satz zum Thema Zurückladen von Archiven.
Nein.
Theoretisch möglich. Musst du sagen?
Ja, theoretisch möglich. Also ich weiß nicht, es gibt tatsächlich im AOBJ, was ich erwähnt habe, gibt es ein weiteres Rückladeprogramm. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile rausgeflogen ist, ich glaube es aber nicht. Im Wesentlichen leer, aber wenn man Programme findet, hoffentlich ist jetzt überall nur noch ein Wort drin, da steht dann Exit-Punkt und das war's. Weil SAP unterstützt Rückladen nicht. Es ist zu riskant, weil sich innerhalb von einer Stunde schon so viel ändern kann. Mhm. Und im Notfall gibt es wohl Notfallstrategien, wenn du das ganze System jetzt archiviert hast. Mhm. Klammer auf, aber wie soll das gehen? Das dauert ja eine gewisse Zeit. Dann ist sowas, wir haben das, glaube ich, ein einziges Mal gemacht, aber da hast du dann die Manager bis zum Top-Management, hast du dir die Unterschriften geholt. Ja. Das ist völlig klar.
Gut, jetzt mein Beispiel mit dem Energieversorger und den Datextrakten, die haben das auch gemacht, dass sie
ja, das dann gemacht, Sachen machen müssen wahrscheinlich. Dann. Ja, genau.
Ja, gut, man muss das entsprechend testen und überlegen, was man da tut. Aber ja, besser ist vorher drüber nachdenken, vorher eine Strategie festlegen und nicht nachher dann zurückladen müssen, weil man diesen schon vergessen hat.
Immer so schön sagt, nachdenken ist immer ganz gut dann.
Ja.
Vorher, jetzt auch.
Okay, vielleicht zum Abschluss nochmal, entstehen irgendwelche Kosten durch die Archivierung? Durch die Nutzung der Tools für die Archivierung?
Nein, ist SAP-Standard. Ist alles SAP-Standard.
Gut, viele Sachen sind SAP-Standard, aber kosten trotzdem extra Geld.
Nein,
das ist mit unserem Document Extraction Service, der ist auch SAP-Standard, aber der kostet extra. Bei der Archivierung ist alles erstmal so mit drin. Ne?
Es ist alles so
mit drin. Der Teil, über den wir heute sprechen, der ist komplett mit drin.
Ja.
Und wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, wieso mache ich das? Was ist?
Weil Spaß macht, ne? Scherzseite, ja. Also, der Hauptgrund, ich sag mal, Archivierung die ganze Zeit war nicht mehr im Fokus. Der Hintergrund war komplett simpel, Hardware war extrem billig, die letzten 10 Jahre. Hat sich dramatisch geändert durch S4HANA, In-Memory-Konzept. Und In-Memory-Datenbank sind sehr, sehr teuer. Und werden eigentlich nicht gekauft, sondern es werden Lizenzmodelle dafür benutzt. Und was viele vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm haben, ist, wenn ich 2 Terabyte an Daten habe, die ich jetzt endlich in die In-Memory bringen will, alles bereinigt, Cleansing, Clearing, wir haben vorher mit Archivierung sogar aufgeräumt im System, reichen 2 Terabyte halt nicht. Durch die Architektur von SAP und HANA brauchst du 4 Terabyte an Daten. 2 Terabyte frei, Transaktionsdaten, HANA-Indizierung und 2 Terabyte, wo du die Daten halten kannst. So, die Archivierung hat nun den Sinn, das Datenbankwachstum zu linearisieren. Das heißt, dass du sehr lange auf deinem 4-Terabyte-Lizenzmodell quasi verharren kannst. Was der Controller dir garantiert danken wird, dieser Firma, hundertprozentig, weil sonst musst du weiter skalieren. Das ist ein Grund dieser ganzen Geschichte. Und der zweite Grund ist, also Kostengrund, ganz klar. Du erhältst natürlich auch die Performance des Systems. Das ist völlig klar, weil das müssen wir uns nichts vormachen, egal wie schnell Systeme sind. Wenn sie nur noch über Indizes laufen, Primär- oder Sekundärindizes, die dann wiederum nicht auf der Archivierung, sondern auf den normalen Transaktionen liegen, ist es nicht gerade sehr hilfreich. Wenn du 1 Milliarde Belege durchfräsen musst oder indiziert hast oder nur 1 Million oder vielleicht 10 Millionen, das ist schon ein erheblicher Unterschied. Und das ist so. Und das ist es halt bei der ganzen Geschichte. Und letztlich, wir werden dazu kommen, oft ausgeklammert, gerne vergessen, ILM, weil DSGVO, ganz klare Gesetzesgrundlagen, es muss archiviert werden und irgendwann gibt es das Recht auf Vergessen oder das Recht auf Auskunft, beides.
Ja.
So, Recht auf Vergessen, die Sachen sind dann im Archiv und es ist über 10, 20 Jahre nichts passiert. Die waren im Archiv und da blieben sie dann auch, hat sich keiner mehr drum gekümmert. Kellertür zu, fertig. Da hat der Gesetzgeber gesagt, so funktioniert das nicht. Irgendwie nach gewissen Zeiten. Wir sprechen von längeren Zeiträumen. Wir hatten die Residenzzeit 2 Jahre. Da gibt es die Zeit, jetzt vielleicht im Vorfeld, Retention Times, Verweilzeit im Archiv. In der Regel 7, 8, 10, 12 Jahre und länger. Ja. Danach löst sich aber dieser Datensatz auch in ein elektronisches Wölkchen auf. Und zwar per Gesetz ist das zu tun. Und das wird dann durch das ILM quasi gecovert.
Das machen wir in der nächsten Folge. Das ist einer der großen Unterschiede. Und dass die Archivierung selber eigentlich dann beim Erzeugen des Archivs irgendwie vorbei ist. Oder dann natürlich noch das Löschen aus der Datenbank.
Genau.
Der Schritt kommt ja noch danach. Aber das ILM denkt halt noch ein bisschen weiter, nämlich die Daten, die im Archiv stehen, dann rechtskonform irgendwann auch zu entsorgen, dass dann halt das Recht auf Vergessen
eingehalten wird. Das erweitert quasi die klassische Archivierung mit einem Gesetzeslayer, wenn du so willst. Genau.
Ja. Und ein weiterer Grund, warum Archivierung, wäre ja noch die Vorbereitung, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen S/4HANA Brownfield-Ansatz fahren möchte, dann ist es natürlich nicht verkehrt, vorher zu archivieren, weil einfach die Datenmenge von den Daten, die dann in S/4HANA in die neuen Strukturen konvertiert werden müssen, einfach viel kleiner ist.
Du nimmst halt die relevanten Daten nur noch mit, die du wirklich brauchst.
Ja, genau.
Und die alten, die sind dann eben abgeschlossen und die brauchst du dann eigentlich für dein neues Business nicht mehr oder für dein Business, was du jetzt mit der neuen technischen Umgebung beginnst, mit S4. Genau.
Ja, genau. Das ist eigentlich das ist auch so, warum dieses Thema jetzt immer wieder hochkommt, jetzt so in aktuellen Projekten, wenn Brownfield-Ansätze gefahren werden, dass man halt dann sieht, dass man die Daten vorher aus der Datenbank kriegt. Ich glaube, wir sind so ziemlich am Ende. Wir haben ein bisschen überzogen. Aber das habe ich jetzt nach dem Vorgespräch gestern Abend auch irgendwie erwartet, dass wir dann
kleiner sind.
Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wir nehmen jetzt gleich noch die nächste Folge auf, das ILM. Deswegen seht ihr uns in den gleichen Klamotten. Wir ziehen uns nicht um und machen euch vor, dass hier irgendwie eine Woche Zeit dazwischen ist. Das ist Quatsch. Die nächste Folge wird dann in einer Woche erscheinen, also eine Woche später nach diesem Podcast. Wir freuen uns über Feedback, Wünsche oder was auch immer an podcast@sap-x-plane.de. Also schickt uns einfach eine Mail. Gibt es in den Shownotes irgendwas, was man hinterlegen kann? Haben wir gestern schon überlegt. Eingefallen. Eigentlich ist dieses ganze Archivierungszeug sehr gut dokumentiert, finde ich. Also das heißt, help.sap.com kann man natürlich immer empfehlen, aber das wisst ihr, wissen die Hörer hier sicherlich dann.
Natürlich.
Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank.
Danke. Vielen Dank. Bis dann. Danke. Ciao.
Tschüss.
ABAT. Gemeinsam Freiräume schaffen.